SWR 2 Glauben.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle als Programmiererin.
Vielleicht lesen diese Bewerbung tatsächlich noch die Damen und Herren aus einer Personalabteilung, aber es ist nicht mehr selbstverständlich. Inzwischen könnte man bei manchen Unternehmen noch schreiben:
Sehr geehrte künstliche Intelligenz.
Die KI verspricht in dem Fall mögliche Einsparungen von Personal, indem man die Vorauswahl der Bewerbungen bereits durch einen Algorithmus machen lässt.
Mila Gorecki hat sich genau mit solchen algorithmischen Entscheidungen beschäftigt. Für ihre Bachelorarbeit erhielt die Tübinger Studentin den Hauptpreis in einem wissenschaftlichen Wettbewerb. Ihr Thema: herausfinden, was dazu führt, dass algorithmische Entscheidungen unfair ausfallen. Zum Beispiel eben bei Bewerbungen.
Maschinenmoral. Kann man Ethik programmieren? Eine Podcast-Reihe von Marc Kleber. Teil 2. Fair oder unfair? Wie Daten über Leben entscheiden?
Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass Männer tendenziell in einer bestimmten Entscheidung, sei es zum Beispiel die Bewerbung um einen Job, die Vorauswahl von einer Bewerbung, immer bevorzugt werden oder systematisch bevorzugt werden. In dem Fall wäre das ein Bias hin zu männlichen Bewerbern.
Bias, das ist der englische Fachbegriff dafür, wenn Maschinen unfair werden. Übersetzt bedeutet er Verzerrungseffekt.
Ob ein Bias in einem System ist, liegt ganz massiv daran, welche Art der Daten da reingehen.
Anna Christmann, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Stuttgart und Mitglied der Enquetekommission für künstliche Intelligenz. 2 Jahre lang hat die Kommission getagt und sich unter anderem auch damit beschäftigt, wie Daten Menschen diskriminieren können.
Das hat man gesehen bei dem Tool für Bewerbungen, das Amazon am Anfang eingeführt hat, wo plötzlich nur noch Männer für das System empfohlen wurden.
Der US-Konzern Amazon entwickelte vor einigen Jahren ein automatisches System für die Bewertung von Bewerbungen. Bewerberinnen und Bewerber bekamen je nach Eignung 1 bis 5 Sterne, etwa so wie die Produkte in der Kundenbewertung bei Amazon. Das Problem dabei: das System mochte keine Frauen. In der Vorauswahl schlug es vor allem männliche Bewerber vor. Die Erklärung dafür liegt in den Daten, mit denen das System trainiert wurde. Mithilfe von maschinellem Lernen wertete es aus, welche Bewerbungen in den 10 Jahren zuvor im Unternehmen erfolgreich waren. Und da der Tech-Konzern vor allem Männer eingestellt hatte, kam die künstliche Intelligenz zum Schluss, Bewerbungen von Frauen seien schlechter zu bewerten. Wann immer der Begriff
Frau
in einer Bewerbung stand, führte das zu einer Herabstufung, sogar bei der Mitgliedschaft in einem
Frauenschachteam.
Am Ende gab das Unternehmen das Projekt trotz Nachbesserungen auf, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das System Menschen diskriminierte. Fast alle der 500 umsatzstärksten Unternehmen in den USA setzen bei der Bewerbungsauswahl inzwischen auf Algorithmen. Aber Bewerbungen sind nur ein Beispiel, wie Daten zu Diskriminierung führen können. Auch bei der Kreditvergabe können maschinell lernende Systeme, also künstliche Intelligenz, die Entscheidung beeinflussen. Natürlich kann auch ein Bankangestellter aus Fleisch und Blut jemanden bei der Kreditvergabe unfair behandeln, weil er ihm zum Beispiel nicht sympathisch ist oder er Vorurteile hat. Doch wenn KI in einer Bank die Entscheidung prägt, dann macht das einen wichtigen Unterschied, meint Mila Gorecki von der Universität Tübingen.
Die Gefahr ist also beim Einsatz von Algorithmen, dass der Algorithmus, sobald wir ihn einmal trainiert haben, tendenziell beispielsweise in allen Bankfilialen gleichzeitig eingesetzt werden kann. Also es viel besser über sehr viele Personen Entscheidungen getroffen werden können, als es durch menschliche Arbeit möglich ist.
Gretchenfrage an die junge Wissenschaftlerin: bei wem würde sie eher einen Kreditantrag stellen? Mensch oder Maschine?
Schwierige Frage. Ich denke, ich würde mich trotzdem noch für den Bankangestellten entscheiden, weil der den Vorteil bringt, dass ich bei der Entscheidung zumindest noch einen Ansprechpartner habe, den ich fragen kann, warum die Entscheidung so gefallen ist, der persönlichen Fragen gegenübersteht. Insofern präferiere ich noch den Bankangestellten.
Die Frage ist, wie man einen Algorithmus sozusagen ethisch trainieren kann, also so, dass er fair entscheidet. Dazu gibt es verschiedene technische Möglichkeiten. Beispielsweise kann man dafür sorgen, dass die künstliche Intelligenz ebenso viele Daten von Männern wie von Frauen bekommt, erklärt der KI-Ethiker Thilo Hagendorf.
Ich gehe davon aus, ich habe einen Datensatz, in dem zum Beispiel 70% der Daten irgendwie auf Männer bezogen sind und nur 30% auf Frauen. Dann habe ich einen Bias in diesem Datensatz und ich kann dann mit dem sogenannten Oversampling den Teil der Daten, der die Frauen betrifft, synthetisch erweitern und mit dem sogenannten Undersampling den anderen Teil, der die Männer betrifft, reduzieren an bestimmten Stellen. Aber so komme ich am Ende zu einem in etwa ausgewogenen Datensatz, mit dem ich dann eben auch eine fairere, also hundertprozentig fair gibt's nicht, aber eine fairere Anwendung am Ende habe.
In der Praxis kann dieses Verfahren allerdings an seine Grenzen stoßen. Schon wenn es darum geht, auf Bildern zu erkennen, ob in einer Küche eine Frau oder ein Mann steht, wird es schwierig.
Wenn man jetzt Bilder einfach so sammelt, dann ist es nun mal leider typischerweise der Fall, dass wenn man Küchenszenen auf Bildern hat, meistens auch Frauen in diesen Küchen sich dann befinden. Das heißt, das System lernt dann, okay, es gibt eine große statistische Regelmäßigkeit, dass Frauen in Küchen stehen. Natürlich erkennt es das nicht auf dieser semantischen Ebene, sondern auf der Ebene der Pixelmuster, aber das Ergebnis ist eben doch, dass wenn ich dann ein neues Bild gebe, auf der eine Küche zu sehen ist, in der aber ein Mann steht, die KI diesen Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit als eine Frau klassifiziert, weil es eben kaum andere statistische Muster kennt. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also algorithmische Diskriminierung ist eines der größten und am meisten diskutierten Probleme, die irgendwie mit KI-Systemen assoziiert sind.
Die Frage, wie ethisch oder wie diskriminierend ein Algorithmus funktioniert, hängt auch davon ab, wer ihn programmiert. Dabei muss ein Entwickler gar nichts Böses im Sinn haben.
Wir haben das Problem natürlich, dass die Entwickler bei der Übersetzung in mathematische Formeln gewissermaßen immer auch eine eigene Perspektive mit reinbringen.
Mila Gorecki kennt die Ergebnisse amerikanischer Forscher, nach denen KI hellhäutige Gesichter besser erkennt als dunkelhäutige und die Gesichter dunkelhäutiger Frauen noch schlechter.
Hier könnte man also davon ausgehen, dass vielleicht die Entwickler des Algorithmus nicht in Betracht gezogen haben, wie vielfältig unsere Welt ist. Und so kann es natürlich passieren, dass durch den Blickwinkel des Entwicklers, des Designers eines Algorithmus, sich auch Vorurteile einschleichen, beziehungsweise der Algorithmus ihre Perspektive auf die Welt übernimmt.
Mit anderen Worten, der Algorithmus kann nur so fair sein wie seine Schöpfer oder Schöpferinnen. Und bestehende gesellschaftliche Vorurteile entwickeln sich unter Umständen in der künstlichen Intelligenz einfach weiter.
Und das ist einfach ein grundsätzliches Problem, dass historische Biases oder historische Verzerrungen, die Teil unserer Gesellschaft sind, hier technisch wieder aufgegriffen werden und in einer automatisierten Art und Weise reproduziert werden. Und es wird eigentlich nie möglich sein, das komplett aus den Technologien rauszubekommen.
Dabei gelten die gesetzlichen Regelungen gegen Diskriminierung auch für KI-Systeme, hält der Abschlussbericht der Enquete-Kommission KI des Bundestags fest.
Dies heißt, dass Ergebnisse, die ein KI-System berechnet hat, keine Gruppe bevorteilen oder benachteiligen dürfen und damit gerecht und fair sein müssen.
Aber was genau bedeutet das eigentlich, Fairness? Mathematisch ist das schwer zu sagen. Es gibt rund 2 Dutzend mathematische Formeln, mit denen sich messen lässt, wie fair Algorithmen sind. Jede entspricht einem anderen Anspruch, was gerecht sei. Diese Formeln können untereinander komplett unvereinbar sein. Und die Wertmaßstäbe, etwa in China und im kalifornischen Silicon Valley, dürften sehr unterschiedliche Interpretationen von Fairness ergeben. Oder doch nicht? Der Philosoph Richard David Precht hat sich in seinem Buch »Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens« ausführlich mit der KI-Entwicklung beschäftigt. Er sieht zwischen China und den USA große Gemeinsamkeiten.
Also die großen chinesischen Konzerne, also Tencent, Huawei, Alibaba und so weiter, diese großen Konzerne gehören zum Teil den gleichen Anteilseignern wie die Konzerne im Silicon Valley. Der Unterschied ist gar nicht so groß. Also der norwegische Ölfonds oder der saudische Ölfonds oder die großen amerikanischen Pensionskassen, die investieren ganz genauso in die großen chinesischen Unternehmen wie in die amerikanischen. Ich glaube, der Unterschied wird von uns auch ein bisschen propagandamäßig oft größer gemacht, als er ist. Letztlich steckt da Folgendes hinter. Es gibt unglaublich viel Kapital in der Welt, das sich in der sogenannten Realwirtschaft im Augenblick sehr schwer anlegen lässt. Und da gibt es zwei riesige Felder, die in den letzten 10, 15 Jahren völlig überdimensioniert gewachsen ist. Das eine ist die reine Finanzzockerei und das andere sind die Wetten auf die Zukunft, die im Silicon Valley und in China gerade abgeschlossen werden. Und da wandert entsprechend viel Kapital rein. Weder das eine hat was mit Werten zu tun, noch das andere.
Gerade deshalb plädiert die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Anna Christmann für künstliche Intelligenz made in Europe.
Wir haben in Europa sowieso ganz andere Voraussetzungen als China und die USA und das ist auch gut so. Und darauf können wir uns auch ein Stück weit verlassen. Ich halte deswegen wenig von Horrorszenarien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, weil wir haben etablierte Demokratien in Europa, wir haben gesicherte Grundrechte und die schützen uns natürlich auch, wenn wir eine Technologie wie künstliche Intelligenz bei uns einsetzen. Das wird nach unseren Werten geschehen.
Eine Kernforderung im Kampf gegen Diskriminierung ist Transparenz.
Nur ein im Ansatz transparentes System lässt sich darauf überprüfen, ob es einen legitimen Einsatzzweck verfolgt.
So heißt es zum Beispiel im Bericht der Datenethikkommission. Für eine belastbare ethische und rechtliche Bewertung müsse man genügend darüber wissen, wie und auf welcher Datengrundlage ein selbstlernendes System funktioniert. Das Problem: Die meisten Unternehmen erklären ihre Algorithmen zum Betriebsgeheimnis. Und selbst wenn sie offengelegt würden, glaubt Richard David Brecht nicht, dass das die Lösung bietet.
Die Transparenzforderung ist Unsinn. Es gibt von Ethikkommissionen und auch von der einen oder anderen Selbstverpflichtung der KI-Hersteller immer wieder die Forderung, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz transparent sein sollte und dass man das alles nachvollziehen kann. Es ist eigentlich das Wesen künstlicher Intelligenz, dass man es nicht ganz, ganz genau nachvollziehen kann, weil die Automation sich ab einem bestimmten Punkt verselbstständigt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt besteht darin, tatsächlich, wenn man das also maschinenschriftlich dann jemandem vorlegt, dann kann er sowieso nichts damit anfangen. Je mehr künstliche Intelligenz wir in der menschlichen Lebenswelt einsetzen, umso größer werden von Maschinen ausgerechnete Entscheidungen, die Menschen nicht mehr genau nachvollziehen können. Und das ist in der Tat millionenfach eingesetzt, eine große Herausforderung für die Gesellschaft.
Die entscheidende Frage unter ethischen Gesichtspunkten lautet: Worüber soll die künstliche Intelligenz entscheiden dürfen?
The State versus Eric Loomis.
La Crosse im US-Bundesstaat Wisconsin, ein kleiner Bezirk mit gut 115.000 Einwohnern. Im Jahr 2013 trifft hier ein Richter eine Entscheidung, die bis heute als Beispiel dafür gilt, welchen Einfluss künstliche Intelligenz auf Gerichtsurteile haben kann. Im Zusammenhang mit einer Schießerei wird Eric Loomis zu 6 Jahren Haft verurteilt. An der Schießerei sei er nicht beteiligt gewesen, sagt Loomis. Er bekennt sich aber 2er kleinerer Anklagepunkte schuldig. Trotz dieses Schuldbekenntnisses verhängt der Richter die Höchststrafe. Der Grund? Ein Algorithmus berechnet, Loomis werde mit hoher Wahrscheinlichkeit rückfällig werden. Im Fall von Eric Loomis kam ein Algorithmus mit Namen Compass zum Einsatz.
Compass ist ein Risk-Assessment-System,
erklärt Mila Gorecki, die sich wissenschaftlich damit befasst hat.
Also ein System, das versucht, für Angeklagte einen Risikoscore zu berechnen, der angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Person in Zukunft wieder eine Straftat begehen wird. Risk-Score wird in den USA in sehr vielen amerikanischen Gerichten eingesetzt, um die Richter dabei zu unterstützen, zu entscheiden, ob eine Person bereits vor dem eigentlichen Verfahren festgesetzt werden soll, also ins Gefängnis kommen soll. Und anhand diesem Risk-Score soll auch entschieden werden, wie lang die Person ins Gefängnis kommt.
Risk-Assessment-Tools sind ein Hauptthema von Cecilia Klingel. Klingel ist eine renommierte Juraprofessorin an der Universität von Wisconsin und hat auch den Fall Loomis analysiert, der bis zum höchsten Gericht in Wisconsin ging.
It seemed fairly apparent that no one really understood what these tools were and how they worked, even those who were litigating and deciding the case.
Es ist ziemlich offensichtlich, dass niemand verstand, wie diese Programme funktionierten. Diejenigen, die den Prozess führten und im Fall entschieden, erinnerten mich daran, dass Leute Jura studieren, weil sie Mathematik hassen. Und ich kann das gut verstehen, ich mag Mathematik auch nicht. Aber es erscheint absolut unverantwortlich, dass Anwälte und Richter solche Tools vor Gericht erlauben und zulassen, dass sie einen Einfluss auf Urteile haben, ohne dass sie ein hochentwickeltes Verständnis davon haben, wie sie funktionieren.
Auch Tom Reed erinnert sich noch sehr genau an den Fall Loomis. Der Mann mit dem weißen Haar und dem hageren, ernsten Gesicht leitet seit langem das Büro des staatlichen Pflichtverteidigers in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. Compass, so erzählt Reed, war damals Teil einer Justizreform, um die Verfahren im Justizwesen mit sozialwissenschaftlichen Methoden zu unterfüttern. Reed hält es für richtig, dass solche Tools eingesetzt werden, um zu entscheiden, ob jemand auf Bewährung freikommt oder welche Betreuung er braucht. In manchen Fällen sorge das dafür, dass Menschen eben nicht ins Gefängnis müssen.
Ich denke, in bestimmten Fällen können Risk Assessment Tools helfen, sich Faktoren anzusehen, die wichtig sind. Insofern denke ich, sie können ganz allgemein auch bei der Urteilsfindung eine Rolle spielen, wenn man sich klar macht, dass die Frage, ob jemand mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit rückfällig wird, nur einer der Punkte ist, die man einbeziehen muss. Ich denke also, Risk Assessment Tools sollten eingesetzt werden, aber mit Vorsicht und nur von Leuten, die sich damit gut auskennen.
Für die Berechnung eines Rückfallrisikos braucht der Algorithmus Daten. Bei Compass sind das der Lebenslauf des Angeklagten und ein Fragebogen mit 137 Fragen, die der Angeklagte zum Teil selbst beantworten muss.
Wie oft wurde die Person als Jugendlicher festgenommen?
Hatten ihre Eltern Alkohol- oder Drogenprobleme?
Wie viele ihrer Freunde sind Mitglieder einer Gang?
Wie oft sind sie in den letzten 12 Monaten umgezogen?
Welchen Schulabschluss haben sie?
Wie oft haben Sie Probleme damit, Ihre Rechnungen zu bezahlen?
Für die Fragen gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten, die man ankreuzen kann. Diese Angaben vergleicht der Algorithmus dann mit statistischen Datensätzen, die die Herstellerfirma gesammelt hat.
Compass bietet verschiedene Vergleichsgruppen zur Systemkonfigurierung an. Sie beinhalten Häftlinge in kommunalen oder Bezirksgefängnissen, Inhaftierte in Bundesgefängnissen sowie gemischte Gruppen. Compass ist auch auf männliche und weibliche Gruppen genormt.
Das System trifft eine Einstufung in 3 Risikostufen: niedrig, mittel und hoch. Für Eric Loomis berechnete der Algorithmus ein hohes Rückfallrisiko. In rund 70% aller Fälle stimme die Voraussage, so der Hersteller Northpoint 2012. Aber das Unternehmen macht auch deutlich:
Unsere Risikoeinteilungen können Tätergruppen mit hohem Risiko identifizieren. Nicht ein bestimmtes Individuum mit hohem Risiko.
Viele Richter und andere Anwender würden den Unterschied aber nicht verstehen, kritisiert die Juraprofessorin Cecilia Klingel. Sie würden die Risikoabstufung als individuellen Wert sehen. Dabei spiegle sie nur die Einstufung innerhalb einer Bezugsgruppe.
I can create high, medium and low risk people in any group.
Ich kann in jeder Gruppe Leute mit hohem, mittlerem oder geringem Risiko einteilen. Ich kann kleine Pfadfinderinnen aus dem Kindergarten einladen und es wären Mädchen mit hohem oder niedrigem Risiko dabei. Aber in dieser Gruppe hätte ich keine Angst. Sie könnten alle bei uns übernachten. Ich könnte aber auch eine Gruppe von Zombies in Risikogruppen einteilen. Und vermutlich würden auch die mit niedrigem Risiko mir Angst einjagen. Man kann das mit jeder Gruppe tun und diese Unterscheidungen sind künstlich, weil sie auf Vergleichen beruhen. Und ich glaube, die meisten Anwender verstehen das nicht. Das heißt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Voraussagen genau sind, was sagt uns das wirklich darüber, wie eine Person sich verhält?
Genau das griff der Anwalt von Eric Loomis auf, als er gegen das Urteil in Berufung ging. Der Prozess verletze die Rechte seines Mandanten, denn er werde als Teil einer Gruppe verurteilt und nicht als Individuum. Und der Verteidiger griff noch einen zweiten Punkt an. Northpoint lege den Algorithmus nicht offen, er sei Betriebsgeheimnis. Deshalb könne auch kein Angeklagter nachvollziehen, wie die Risikobewertung zustande kommt. Sein Argument unterstrich der Anwalt damals mit der Stellungnahme eines Gerichts in Texas zur Risikobewertung durch Algorithmen.
Nach allem, was wir wissen, können sie mathematisch begründet sein, auf der Grundlage unbestreitbarer empirischer Forschung oder der Magie von Zaubertränken, die der junge Harry Potter an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zusammenmixt.
Eric Loomis musste übrigens die gesamten 6 Jahre seiner Strafe absitzen und steht derzeit noch unter kommunaler Aufsicht. Auch Pflichtverteidiger Tom Reed hält es für problematisch, wenn Algorithmen bei der Urteilsfindung geheim bleiben. Was ihn umtreibt, ist aber auch, wie Richter die Zahlen interpretieren.
Es gibt Fälle, in denen Richter sich einfach einzelne Aussagen aus der Risikobewertung herausgegriffen haben, wissenschaftlich völlig unangemessen. Und sie sagten, ich verstehe das so, dass der Angeklagte noch viel gefährlicher ist, als das Tool berechnet hat. Das zeigt mir das Ergebnis bei Frage 2 oder hier. Was bei Frage 5 steht, macht mir Sorgen. Ich stelle meine eigene Berechnung an und komme bei diesen Menschen zu einer viel höheren Risikobewertung. Und diese falsche Nutzung gehört zu den Dingen, wegen derer Menschen Risk Assessment Tools bedenklich finden.
Die Befürworter solcher Risk Assessment Systeme setzen darauf, Gefahren für die Allgemeinheit besser einschätzen zu können und das Gerichtsverfahren schneller und billiger werden. Der Philosoph Richard David Precht dagegen warnt davor, Gerichtsurteile auf die Wahrscheinlichkeitsberechnungen künstlicher Intelligenz zu stützen.
Das ethisch Problematische ist, dass die Zahlen nichtssagender sind, als sie im ersten Moment scheinen. Wenn Sie zum Arzt gehen und Sie haben eine ganz furchtbare Krankheit und der Arzt sagt, Ihre Lebenserwartung liegt statistisch gesehen noch bei 3 Jahren, dann kann das theoretisch bedeuten, dass Sie in 3 Wochen tot sind und es kann bedeuten, dass Sie noch 20 Jahre leben. Das heißt also, ein statistisches Mittel sagt im entscheidenden Fall überhaupt nichts aus. Und eine solche ausgerechnete Wahrscheinlichkeit kann auch nur von einer Maschine ausgerechnet werden, die mit ganz, ganz bestimmten Daten und so weiter gefüttert ist. Einmal überschaut die Komplexität eines menschlichen Charakters nicht, kann das also gar nicht so ausrechnen. Und dann wird eine Scheinobjektivität hergestellt, indem da irgendeine Zahl steht, die wir für objektiv halten und die bei weitem nicht so objektiv ist, wie wir glauben. Und die machen wir dann zur Bemessungsgrundlage, um über etwas so Unübersichtliches und Undurchschaubares wie einen menschlichen Charakter zu urteilen.
Kurz nachdem der Anwalt von Edward Loomis Berufung eingelegt hatte, bekam die Diskussion über Risk Assessment Tools wie Compass neue Nahrung. Ein Team amerikanischer Investigativjournalisten veröffentlichte seine Erkenntnisse über einen Machine Bias, eine Verzerrung bei Risk Assessment Tools. Die Journalisten kamen zum Schluss, die KI-gestützten Systeme benachteiligen schwarze Angeklagte. Die Herstellerfirma Northpoint wies die Ergebnisse von ProPublica zurück. Northpoint hat inzwischen den Namen gewechselt und heißt Equivalent. Auf ihrer Homepage wirbt die Firma:
Sie treffen die wichtigen Entscheidungen. Wir machen die Software, die sie dabei unterstützt.
Die Firma verspricht, dass ihre Produkte helfen, Verzerrungen im Justizsystem zu beseitigen. Doch Cecilia Klingel wendet ein, dass die Datengrundlage streng genommen gar nicht Taten abbildet, sondern nur, wer bei einer Tat erwischt wurde. Und das wiederum hänge davon ab, wie stark die Polizei bestimmte Räume kontrolliere.
And the reality is that the criminal justice system does not equitably surveil all people.
Und die Realität ist, dass wir nicht alle Menschen gleich überwachen, sondern dass es Verzerrungen gibt, die von Rasse, sozialem Status oder auch der Geografie abhängen. Wenn Sie in einem engen Viertel in einer dicht besiedelten Stadt wohnen, dann werden Sie vermutlich viel stärker überwacht, als wenn Sie auf dem Land leben, wo kein Nachbar in Ihrer Nähe wohnt. Und auch Polizeiarbeit funktioniert sehr unterschiedlich, weshalb auch das Risiko, ertappt zu werden, unterschiedlich ist. Und weil die Wahrscheinlichkeit, gerade in ärmeren Vierteln höher ist, erwischt zu werden. Das heißt, mit Blick auf die Genauigkeit, dass Risk-Tools uns spiegeln, was wir tun. Und das ist, Menschen mit dunkler Hautfarbe und Menschen, die arm sind, stärker überwachen als andere.
Dass andererseits nicht nur Maschinen, sondern auch Richter anfällig für ganz menschliche Verzerrungen sein können, ergab schon 2011 eine Studie. Danach fielen die Urteile von Richtern vor einer Mittagspause härter aus als nach einer Mahlzeit. Die Bundestagsabgeordnete Anna Christmann steht Algorithmen in der Justiz skeptisch gegenüber. Nicht nur wegen der Gefahr von Verzerrungen durch die Datengrundlage wie in den USA.
KI im öffentlichen Bereich und noch mal mehr in der Rechtsprechung, das sind besonders sensible Fälle, wo man sehr vorsichtig sein muss und sehr genau hinschauen muss. Das sind zum Teil dann relativ willkürliche Daten, nach denen da entschieden wurde. Und das ist natürlich eine große Gefahr, wenn dann ein solches KI-System einem Richter assistiert, und eine Empfehlung ausspricht, die der Richter dann womöglicherweise auch gar nicht bewerten kann. Das heißt, ich brauche dann auch auf Seiten der Richter, die ein solches System nutzen, natürlich eine Kompetenz, ein solches KI-System auch zu bewerten. Das heißt, da gibt es sehr viele Voraussetzungen, dass man ein solches System einsetzen kann und sollte. Im Moment sehe ich diese Voraussetzungen zum Beispiel in Deutschland bei weitem nicht. Und am Ende muss klar sein, eine letzte Entscheidung über Strafmaß, über gerichtliche Entscheidungen, die muss bei Menschen liegen.
Die Frage bleibt, ob ein menschlicher Richter im Zweifel tatsächlich bereit ist, die Empfehlung einer Maschine zu überstimmen und lieber auf seine eigene Menschenkenntnis vertraut. Für Richard David Brecht ist entscheidend, welche Verantwortung wir bei der Entscheidung über menschliches Leben an Maschinen abgeben.
Künstliche Intelligenz darf niemals moralische Aufgaben übernehmen. Das heißt, sie darf nicht über den Lebenswert, die Lebensinteressen von Menschen entscheiden. Einfach ganz klar gesagt, die können das nicht. Die können exakte Zahlen ausspucken, aber die werden keine besseren Urteile fällen, als Menschen das machen können.
Cecilia Klingel sieht zwei gute Möglichkeiten für den Einsatz von Risk Assessment Tools. Zum einen könnten sie helfen zu bestimmen, welche Betreuung jemand braucht, der auf Bewährung ist. Zum anderen könnten Richter damit ihre Intuition überprüfen, wie gefährlich ein Angeklagter wirklich ist. Aber die US-Jura-Professorin sieht auch ethische Risiken.
Die Herausforderungen für diejenigen, die entscheiden, ist, dass es hart ist, jemanden zu verurteilen, zu verhaften oder zu überwachen. Und so ist es eine ganz menschliche Versuchung, Entscheidungen zu verlagern auf alles, was irgendwie wissenschaftlich wirkt.
And there's the danger that decision makers will relinquish their own discretionary.
Ich sehe die Gefahr, dass Entscheidungsträger ihre eigene Fähigkeit, Dinge moralisch zu ermessen, abtreten und sagen, ich lasse das einfach mal in einer Rechenaufgabe lösen. Aber wenn es um die Frage geht, ob jemand ins Gefängnis muss, die Frage, wie lange eine Haftstrafe ausfällt, dann glaube ich, dass Risk-Tools auf diese Frage keine Antworten geben können. Denn die Entscheidungen darüber brauchen ein moralisches Fundament. Und dazu können Risk-Tools gar nichts beitragen.
Die Diskussion über die Entscheidungskraft von Algorithmen wird auch auf einem ganz anderen Feld geführt, beim automatisierten Fahren. Darum geht es in Teil 3 von Maschinenmoral. Kann man Ethik programmieren?